Hi, wir sind Basti und
Luca
und willkommen bei Gesehen und Ignoriert, einem Podcast, der den Fokus auf ein Thema lenkt, das oft wegignoriert wird. Wir sprechen über Wohnungslosigkeit, die Geschichten dahinter, den vorhandenen Strukturen und darüber, was wirklich hilft. Hier begegnen sich ExpertInnen, Engagierte und Menschen, die noch keinerlei Berührungspunkte mit diesem Thema haben, um verschiedene Blickwinkel zu beleuchten, ehrlich, respektvoll und auf Augenhöhe. Gemeinsam hinterfragen wir Vorurteile, decken Missstände auf und suchen nach Lösungen. Denn eine Wohnung ist mehr als vier Wände. Sie ist ein Zuhause. Und ein Zuhause ist ein Menschenrecht.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, warum ist es keine Option, Wohnungslosigkeit weiterhin zu ignorieren? Laut des Statistischen Bundesamts gibt es 439.500 wohnungslose Menschen in Deutschland. Darunter sind 130.805 schon länger als 2 Jahre wohnungslos. Wohnungslosigkeit hat viele Gesichter.
Sie trifft zum Beispiel auf Menschen zu, die geflüchtet sind und in Übergangsunterkünften unterkommen müssen.
Oder auf Frauen, die Gewalt erfahren haben und in Schutzunterkünfte fliehen.
Oder auch Menschen, die aus der Haft entlassen worden sind und in Kurzzeiteinrichtungen unterkommen müssen.
Aber auch Menschen, die gerade einfach nicht in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern und im betreuten Wohnen unterkommen.
Es betrifft auch Menschen wie dich und mich, die durch einen unglücklichen Zufall wie eine Trennung oder den Jobverlust oder was auch immer ihre Wohnung verloren haben und jetzt bei FreundInnen, Bekannten oder bei der Familie unterkommen müssen und einfach keinen eigenen Mietvertrag mehr haben. Man merkt also gar nicht, dass diese Menschen wohnungslos sind, weil sie ja noch irgendwo unterkommen.
Um nur einige Beispiele zu nennen. Allein in Würzburg gibt es 870 offiziell wohnungslos gemeldete Menschen. Von der Dunkelziffer ganz zu schweigen. Aber wir haben noch gar nicht über Obdachlosigkeit gesprochen. Denn Obdachlosigkeit bedeutet, dass du auf der Straße lebst und vielleicht ab und zu in Notunterkünften unterkommst.
Die Christophorus-Gesellschaft, gegründet am 17. April 2000, vereint verschiedene Institutionen unter sich. Damit deckt sie einen großen Teil dieses Spektrums ab. Diese Einrichtungen leisten Präventionsarbeit, dienen als erste Anlaufstelle, beraten, helfen in akuten Notsituationen und unterstützen individuell.
Warum ist es also keine Option, Wohnungslosigkeit zu ignorieren? Diese Frage stellen wir unserem heutigen Gast, der Leiter von 3 dieser Institutionen bzw. Einrichtungen in Würzburg ist. Hallo, Herr Tiergärtner.
Hallo.
Was machst du eigentlich genau und wo kommst du eigentlich her?
Nee, beruflich bin ich Diplom-Sozialpädagoge und bin Leiter von den Einrichtungen Betreutes Wohnen, der Beratungsstelle und der Kurzzeitübernachtung. Gebürtig bin ich aus der Nähe von Augsburg und bin aber jetzt seit über 20 Jahren hier in Würzburg und im Umkreis, wo ich jetzt lebe.
Ah, okay. Und wie bist du dann genau dazu gekommen, also dass du diese ganzen Einrichtungen verwaltest?
Ich habe 2008 als Sozialpädagoge in der Wärmestube angefangen, hatte da die ersten Berührungspunkte mit wohnungslosen und obdachlosen Menschen und habe da dann nach mehreren Jahren halt auch die Leitung übernommen und dann 2015 bin ich dann in diese Einrichtung gewechselt, dass alle Einrichtungen der Christophorus-Gesellschaft sind.
Was für ein Konzept steht denn hinter der Christophorus-Gesellschaft?
Die Christophorus-Gesellschaft ist zuständig für Menschen, die von Armut betroffen sind, und die größte Armut ist meines Erachtens die Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, und die ist natürlich nicht allumfassend, weil wir ja weitgehend Männer betreuen. Also wir haben 3 Männereinrichtungen, die jetzt die Übernachtung gewährleistet, das ambulante betreute Wohnen, das stationäre Wohnen. Das Housing First ist gemischgeschlechtlich und die Wärmestube als Tagesaufenthalt ist auch gemischgeschlechtlich. Und die Menschen können sich untertags in der Wärmestube aufhalten, nachts bei uns und dann weiterführende Hilfen. Und die Schuldnerberatung ist als Fachstelle für uns einfach wichtig, weil das eine Problematik ist, die bei fast allen wohnungslosen und strafentlassenen Menschen auftaucht.
Für Menschen, die jetzt noch nichts von der Wärmestube gehört haben, zusammenfassen, was die Wärmestube so grob macht.
Die Wärmestube ist ein Tagesaufenthalt für Menschen, die nicht wissen, wo sie untertags hin können. Das können sowohl Wohnungslose sein als auch Obdachlose, aber auch Menschen, die sich im sozialen Leben finanziell schwer tun, teilzuhaben. Also einfach mal einen Kaffee zu trinken, sich mit Menschen zu treffen. Aber einen Kaffee zu besuchen kostet halt viel Geld. Und in der Wärmestube gibt es den Kaffee halt für 30 Cent. Und das ist so die erste Anbahnung, um Beziehungen zu Menschen aufzubauen, um ihnen die Möglichkeit geben, ins Hilfesystem reinzukommen, ihnen zu erklären, was es überhaupt gibt, weil die Wohnungslosenhilfe nicht so bekannt ist und dann auch die Betroffenen oder die kurz oder gerade erst betroffen sind, die müssen auch erstmal das Hilfesystem kennenlernen. Und viele Menschen, mit denen wir arbeiten, sind schon ein bisschen misstrauisch, was so passiert und wer in ihr Leben eingreift. Und da ist die Wärmestube ein ganz, ganz toller Ort, um Beziehungen mit diesen Menschen aufzubauen. Das heißt, man trinkt dann mal einen Kaffee zusammen. Dann auf einmal kommt die Frage, oh, kannst du mir vielleicht doch helfen im Jobcenter? Und so ist die Wärmestube schon ein ganz wichtiger Punkt, um dann auch an Fachstellen einfach weiter zu vermitteln, weil sie sagen, ja, da sitzt einer, den kenne ich auch, der ist auch ein guter. Also mit dem kann man reden, der kann dir helfen. Und so funktioniert die Wärmestube an sich. Neben Essensversorgung, Duschen, Waschmaschine, Hygienesachen einfach so, um die Gesellschaft einfach zu haben.
Warst du eigentlich schon immer am sozialen Bereich interessiert?
Also naja, in der Schulzeit war ich voll auf die Wirtschaft fokussiert. Das war so das Ziel, Bank, Volkswirtschaft oder sowas. Und konnte mir aber dann keinen Beruf wirklich vorstellen, ob ich das wirklich machen will. Und dann habe ich mir gedacht, studiere ich soziale Arbeit, habe dann mit erwachsenen, psychisch erkrankten Menschen gearbeitet und habe dann festgestellt, dass ich auf jeden Fall mit erwachsenen Menschen arbeiten will, keine Kinder und Jugendlichen. Und dann war das einfach Zufall, dass ich mich einfach beworben habe und die Christophorus-Gesellschaft entdeckt habe, die das Portfolio so hatte, dass ich mir fast alles vorstellen konnte, das zu machen. Und dann bin ich da gelandet und bis jetzt geblieben.
Wurde bei dir jetzt im Studium das auch schon thematisiert, also Wohnungslosigkeit? Gab es dazu auch Seminare? Also war das so ein ausgeprägter Bereich?
Kann mich nicht wirklich dran erinnern.
Also war das pure Eigeninitiative?
Genau, es waren erwachsene Menschen. Es gab schon den Bereich der Gefährdetenhilfe, den es ja immer noch gibt. Der war aber damals, soweit ich weiß, auf Jugendliche ausgelegt oder zumindest schwerpunktmäßig auf Jugendliche. Und ich habe dann psychisch und Suchtkranke als Schwerpunkt gehabt, was sich ja jetzt auch nicht so falsch ist eigentlich.
Voll. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du jetzt nicht vorher mal auch ein Ehrenamt ausgeführt oder hattest du da auch schon Berührungspunkte mit im Vorfeld?
Nee, mit der Gruppe von Menschen hatte ich nie was zu tun vorher. Okay. War mir völlig neu. Und auch wirklich auf dem Land aufgewachsen, wirklich keine Berührungspunkte mit diesem Art von Leben, wie Menschen so leben können oder wie die, also dass man ja, so leben kann auch.
Warst du dann überrascht, als du in dem Bereich angefangen hast?
Ich glaube, es war einfach nur spannend. Es war spannend, mit diesen Menschen zu arbeiten und dass es ganz tolle Menschen sind, die unglaublich viel einem entgegenbringen können, die sehr herausfordernd sind, auch fachlich herausfordernd sind im Umgang, gerade in größeren Gruppen oder auch in Einzelgesprächen und dass die Thematik sehr vielseitig ist. Es ist nicht auf irgendwie ein Thema beschränkt, weil Wohnungslosigkeit ist ja nur ein Thema, das ist ja ein Zustand an sich, aber die Symptomatiken, die dann daraus folgen oder die in den Bereich geführt haben, die sind ja sehr, sehr vielseitig. Und somit hat man eine Arbeit, die unglaublich breit ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich denke, also dazu kommt mir auch gerade irgendwie so eine Frage in den Kopf. Es ist ja so, dass viele Menschen im Laufe ihres Lebens mit diesem Thema konfrontiert werden, aber überhaupt nicht wissen, was das überhaupt bedeutet, was für eine Lebensrealität das überhaupt ist. Und ich glaube, das Menschen beizubringen oder zu vermitteln und sie so komplett aus ihrer Komfortzone und aus ihrer Lebensrealität rauszuholen, ist verdammt schwierig. Und vielleicht müssen wir da auch kurz mal unsere Zuhörerinnen abholen. Oder was meint ihr?
Eine Möglichkeit, sich für das Thema zu sensibilisieren und auch irgendwie sich selber aufzuklären, ist ja der Tag der offenen Tür bei euch. Der ist ja am 11. September. Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Wir machen das immer wieder. Also, dass wir Gruppen bei uns haben, entweder die wir auch versuchen ein bisschen anzusprechen, dass die zu uns kommen, aber auch viele Gruppen von außen, die uns besuchen, das sind aber dann in der Regel eher junge Menschen, die uns besuchen. Das ist halt aus der Struktur raus, klassisch sind FSJ-Gruppen, die zu uns kommen oder wir hatten auch schon Kinder und Schulklassen da, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil das Thema ja dann doch ziemlich hart ist und auch Ängste ja verursachen kann. Aber auch in den Ausbildungsbereichen sind immer wieder Gruppen bei uns. Also sowohl im Bereich von Rettungssanitätern oder auch Heilerziehungspflegeschule. Genau, also wir versuchen schon, an junge Menschen ein bisschen ranzukommen und vor allem Verständnis für unsere Leute zu finden oder dass die das ins Bewusstsein sich rufen, dass es Menschen gibt und dass die nicht schuld sind an dieser ganzen Sache. Das ist immer so ganz wichtig, das immer wieder zu transportieren.
Und wie kommt es bei den Menschen an? Also vor allem bei den Menschen, die jetzt noch keinerlei Berührungspunkte mit diesem Thema hatten?
Also viele sind sehr überrascht, wie normal dann doch die Menschen auch leben oder und wie nah dran man auch da an der Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit sein kann, wie schnell das auch gehen kann. Das sind viele, glaube ich, sehr überrascht. Und dass viele denken, mein Gott, die liegen halt auf der Straße, saufen jeden Tag ihren Bier und ihren Schnaps und dann ist eigentlich, das war es dann auch schon. Aber das ist ja nur ein minimalster Teil, den man wirklich auf der Straße sieht. Also du hast ja gerade gesagt, 870 Wohnungslose in Würzburg, sehen tut man davon 30 und die anderen verschwinden im Stadtbild als ganz normale Bürgerinnen und Bürger.
Würdest du sagen, es könnte jeden treffen?
Ja.
Warum?
Weil die soziale Absicherung, also die persönliche soziale Absicherung sehr brüchig sein kann. Also bei jungen Menschen ist es anders. Aber gerade bei mittelalten Personen, die gefestigter im Leben stehen, kann es ziemlich schnell gehen. Es gibt immer wieder ähnliche Geschichten und es geht oftmals mit Suchterkrankungen, mit Arbeitsplatzverlust, mit Trennungen einher. Und dann ist einfach die Gefahr sehr groß, dass wenn man dann keine guten sozialen Kontakte hat, aber es kann dann auch sein, dass die familiären sozialen Kontakte abbrechen, weil man ja dann nicht mehr so erfolgreich ist, nicht mehr so gut ist. Freunde wenden sich ab, man kann abends vielleicht nicht mehr in die Kneipe gehen. Kneipe geht vielleicht noch, aber wenn die dann noch zum Bowlen gehen und zum Klettern und dann noch Skiurlaub, das kann man sich halt auf einmal nicht mehr leisten. Und dann fliegt man ganz, ganz schnell raus.
Aus dem sozialen Umfeld, ja. Das haben wir auch festgestellt und das ist teilweise echt sehr, sehr erschreckend, wie schnell das gehen kann. Und ja, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, worauf wir hinaus wollen, warum es so wichtig ist, dieses Thema nicht einfach wegzuignorieren, weil es kann halt eben jeden treffen.
Also vielleicht will ich schon dazu fügen, dass eine gute familiäre Hintergrund und auch eine gute Kindheit, fangen wir mal damit an, also eine starke Psyche, eine starke Resilienz gegen Krisen natürlich sehr hilfreich sind, wenn man das hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt nicht mehr so hoch. Aber es geht ja um den theoretischen Fall, dann ja. Würde da niemand ausschließen. Könnte mir niemand vorstellen, den es nicht treffen könnte.
Ja, uff.
Ja, so und so viel zu einer Jugendgruppe, die vor einem sitzt und kurz an ihre Eltern denken und dann Angst kriegen. Drum muss man ein bisschen aufpassen. Also mit kleineren Jugendlichen rede ich jetzt eher mal.
Also im Alter von so 12?
Ja, 12, 14, ja. Die dann ihre Eltern anschauen und dann ein bisschen vorsichtiger sein.
Ja, okay, das kann ich verstehen.
Du redest ja bei diesen Führungen nicht nur über die Unterkünfte und die verschiedenen Strukturen, sondern auch über deinen Arbeitsalltag und über deine Arbeitsrealität. Kannst du unseren Zuhörern auch einen Einblick geben?
Also der Arbeitsalltag beginnt in der Früh, je nachdem, wann ich in die Arbeit komme. Das ist familiär bei mir abhängig. Gibt es die erste Übergabe vom Nachtdienst, die ist entweder persönlich oder telefonisch, weil wir ja eine Kurzzeitübernachtung haben, die abends um 18 Uhr öffnet und da früh um 7:30 wieder schließt und dann kann ich mit dem Nachtdienst noch sprechen, was da passiert ist oder Mails nochmal besprechen, weil die das uns auch schreiben, wenn was war. Dann beginnt die Organisation für die offene Sprechzeit. Wir haben täglich von 9 bis 11 eine offene Sprechzeit, wo alle Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, bedroht sind, in unserem Umfeld einfach sind, uns kennen, kommen können ohne Termin und einfach bei uns vor der Tür stehen und sich von uns beraten lassen können, in jeglicher Hinsicht erstmal. Die Beratung heißt dann nicht, dass die allumfassend ist, weil wir in dieser Zeit einfach manchmal nur 2 bis 5 Minuten, in manchen Gesprächen auch 20 Minuten Zeit haben, weil einfach viele Menschen da sind. Dann können wir entweder in dem Moment schon clearen, das ist auch unsere eigentliche Aufgabe, eine Clearingstelle zu schauen, wo ist die Problematik, sind wir wirklich die richtigen Ansprechpartner und würden dann, wenn es bei uns im Haus ist, einfach einen Nachmittagstermin anbieten oder halt in den kommenden Tagen, wenn wir uns dann richtig Zeit nehmen können. Und dann kommt es auf den Klienten dran, was er möchte. Und das sind die ersten 2 Stunden richtige Arbeit, also Sozialarbeit an diesem Tag. Nachmittags ist dann oftmals, wir haben noch betreutes Wohnen, wir haben insgesamt 24 Wohnungen, in denen wir Menschen betreuen, die aus Haft entlassen worden sind oder von der Straße kommen, aus der Wohnungslosigkeit kommen, die dann weiterführend beraten werden in allen möglichen Belangen. Also wirklich, es geht erstmal um Krankenversicherungsschutz, es geht um, wie bekomme ich Geld, Wenn ich das habe, wie kann ich eine Wohnung führen, wie halte ich eine Hausordnung ein, wie führe ich einen Haushalt, wie führe ich meinen Haushalt auch in Form von Geld, wie finde ich Arbeit, wie finde ich dann auch eine Wohnung, wie bekomme ich vielleicht wieder Kontakt zu meinen Kindern. Das sind ganz vielseitige Fragen, die wir da beantworten.
Und du hast es schon kurz angeschnitten, die Kurzzeitübernachtung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also komme ich da dann einfach hin und sag, hey, ich habe nichts zum Schlafen für heute Nacht oder ich bin generell obdachlos, heute ist es zu kalt, um draußen zu übernachten. Muss ich da irgendwelche Anforderungen haben oder gibt es da irgendwelche Regeln, an die ich mich halten muss, wenn ich das in Anspruch nehmen will?
Ich muss 18 Jahre alt sein. Ich darf nur so viel konsumiert haben, dass ich mich in einer Gemeinschaftseinrichtung bewegen kann. Also es sind Mehrbettzimmer. Ich muss mich so verhalten können, dass die Menschen untereinander auskommen. Der Konsum im Haus ist verboten, aber der Konsum außerhalb des Hauses nicht. Und von daher ist der Substanzgebrauch natürlich auch klar, dass die mit Substanz im Körper zu uns kommen. Aber solange das gut aushaltbar ist, ist es für uns jetzt nicht das Problem. Und dann kriegen sie vom Nachtdienst ein Bett zugewiesen für diese eine Nacht. Und am nächsten Tag oder am nächsten Arbeitstag wird dann geprüft, ob ein Sozialhilfeanspruch besteht, ob die längerfristig bei uns bleiben können, also mehrere Tage, oder ob wir anderweitig eine ordnungsrechtliche Unterbringung für die Menschen oder für die Männer, betreuen nur Männer, finden können.
Gibt es dann eigentlich Ausnahmen bei euch, wenn ich mich jetzt persönlich nicht als männlich gelesene Person identifiziere?
Wir hatten schon Menschen da gehabt, wo das Geschlecht, sage ich mal, nicht klar war. Entweder hat der Staat ein anderes Geschlecht angegeben oder die Person hat ein anderes Geschlecht angegeben. Das haben wir den Personen überlassen, ob die bei uns schlafen wollen oder nicht. Wir sind eine Männereinrichtung, das heißt, es sind nur Männer da. Und dann muss diese Person entscheiden, ob sie in dieses Setting reinpasst.
Also, wenn ein Mensch kommt und sagt, ich identifiziere mich jetzt aber nicht als primär männlich gelesen, sondern ich bin vielleicht non-binär, ich bin vielleicht trans, ich identifiziere mich als weiblich gelesener Mensch, dann würdet ihr den tendenziell nicht abweisen.
Und würden abwägen, ob wir diese Person in einer Gemeinschaftseinrichtung durchbringen können, heute Nacht. Also, dass die gesichert ist. Um das geht es. Es geht um Sicherheit, um das geht's. Und würden dann natürlich eventuell an die Fraueneinrichtungen verweisen.
Voll. Du hast vorhin auch gesagt, dass die Menschen, die kommen, volljährig sein müssen.
Ja.
Was passiert mit minderjährigen Menschen?
Minderjährigen muss ich jetzt rechtlich, kenne ich die Begrifflichkeiten nicht, aber Minderjährige, das sind Kinder, die werden anderweitig geschützt. Da gibt es so eine Art Kindernotdienst vom Jugendamt. Ob das dann delegiert ist an eine andere Gruppe, bin ich mir nicht sicher. Da gibt es so eine Notrufnummer.
Hattest du schon Fälle von Minderjährigen, die zu dir gekommen sind?
Ich glaube nicht. Spannend. Ich glaube nicht. Vielleicht war mal einer da, aber dann war er 17, drei Viertel.
Okay. Und dann hast du ihn aber
dann
auch
würde ich ihn auch dann sofort ans Jugendamt, also sofort Kontakt zum Jugendamt herstellen und das ist, es geht nicht. Also bei Minderjährigen ist es, geht nicht. Das ist nicht ihre Entscheidung.
Okay,
die genießen auch noch einen besonderen Schutz. Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank, auf jeden Fall. Und vorhin hast du auch gesagt, dass man es nicht ausschließen kann, dass Menschen quasi auf Substanzen in die Einrichtung kommen. Aber ist es dann auch so, dass die rausgehen können, wann sie wollen und wieder reingehen können? Das heißt, dass sie wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne an der Rauchen gehen, so darf der Mensch das dann? Und man hat dann aber nicht mehr unter Kontrolle, ob die dann rauchen oder etwas konsumieren. Wird der Mensch dann nochmal neu eingeschätzt, wenn er wieder reinkommt?
Das sind die Erfahrungen unseres Nachtdienstes. Die können das sehr wohl dann auch einschätzen. Also Rauchen ist, also Nikotin ist das einzige Substanz, die innerhalb des Geländes konsumiert werden darf. Und von daher, klar, wenn er da was konsumiert und wenn er es auf dem Gelände macht, ist nicht gut.
Okay.
Genau, aber er darf zwischen 18 und 22 Uhr, wird schon erwartet, dass man sagt, wenn man länger geht nochmal, dass man um 18 Uhr kommt und seine Sachen reinbringt und sein Bett, okay, ich weiß, wo ich heute Nacht schlafe, dann kann er natürlich nochmal gehen, aber die Regel ist, dass der dann sagt, ich gehe jetzt nochmal, ich komme dann um 9:30 wieder oder so.
Okay.
Genau, aber wenn er dann später wieder kommt, dann gibt es auch gewisse Regeln. Also es gibt Regeln, dass man auch dann seinen Schlafplatz auch nutzen sollte oder halt dann auch nicht. Aber dass man dann nachts um 2 denkt, ich kann jetzt nochmal kommen, das ist nicht.
Ja, vor allem, weil man dann ja auch vielleicht einem anderen Menschen diesen Platz wegnehmen würde.
Und die Nachtruhe, also das Zimmerkameraden ja stört.
Und zu wie viel schlafen die Menschen zusammen?
Wir haben 4 Vierbettzimmer und ein Fünfbettzimmer. Aber die Auslastung ist nie bei 21, das gab es noch nie. 20 war die Höchstzahl, die wir einmal erreicht haben in den letzten 8, 9 Jahren. Und wir belegen jedes Zimmer einfach, dann zweifach, dann erst dreifach. Genau. Also jetzt sind wir gerade diese Woche in der Höchstphase mit 12 bis 14 Personen. Also es ist schon voll dann einfach.
Boah, okay, das klingt ja irgendwie schon nach richtig viel. Aber kannst du nochmal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen diese verschiedenen Wohnmöglichkeiten zusammenfassen, die die Christophorus-Gesellschaft anbietet?
Also wir haben in der Christophorus drei Wohnformen, drei Wohnmöglichkeiten. Mein Bereich ist das betreute Wohnen für Wohnungslose und dann der Kollege auch für die Strafentlassenenhilfe. Das betreiben wir gemeinsam mit den Wohnungen. Dann haben wir das Projekt NOAH als Housing First, was das, ganz platt gesagt, das Pferd von hinten aufzäumt. Und dann haben wir noch den stationären Bereich, das Johann-Weber-Haus mit 28 Plätzen ungefähr.
Kannst du uns vielleicht nochmal kurz den Begriff Housing First erklären und was für eine Rolle auch das Projekt NOAH darin spielt?
Eigentlich ist Housing First schon so, dass der Mensch in diese Wohnung einzieht und dort bleiben soll. Also das ist, viele Menschen sagen, also fast alle Menschen auf der Straße, ich sage, ich brauche eine Wohnung. Also von daher ist der Ansatz ist nur so, er kriegt eine Wohnung und darf dann sich Hilfe von diesem Team holen, die er dazu braucht. Aber natürlich ist die Akquirierung von Wohnungen Sache des Projekt NOAHs. Die sind ganz klassisch Klinkenputzen bei Wohnungsgebern, egal welche Art von Wohnungsgeber, privat, institutionell, und versuchen dort zu erklären, dass die auch da drin betreut werden. Aber das ist auf freiwilliger Basis des Klienten, wie er das annimmt. Er hat einen unbefristeten, ganz normal mietrechtlich gesicherten Wohnraum. Und das bedeutet natürlich für den Menschen einen Riesenschritt in so einen Wohnraum, eine Sicherheit, die Menschen ja oftmals jahrelang nicht hatten. Das ist natürlich toll.
Voll, und auch, es gibt, glaube ich, auch ein riesiges Stück Privatsphäre zurück, was man, glaube ich, so nicht hatte. Und auch, wie du schon gesagt hast, so ein Stück Sicherheit, dass man wieder so für sich sein kann und...
Ja, und nicht wieder ausziehen muss. Ja. Das ist, die klassischen Formen der Wohnungsnotfallhilfe funktionieren ja so, dass wir einen Wohnheimplatz oder einen ambulanten Platz zur Verfügung stellen. Das heißt, die Menschen müssen auch mit uns arbeiten. Wir haben einen Vertrag mit denen über Betreuen und Wohnen. Weil wir den Vertrag auch gegenüber unserem Kostenträger klar machen müssen, dass wir Hilfe leisten. Und da ist dieses Spielchen halt, dass wir helfen dir, du machst dann dabei mit. Und wenn du mitmachst, dann haben wir eine große Chance, dass du in eigenen Wohnraum dann kommst. Aber so lange muss er immer damit, mit diesem Damokelschwert, das Ende der Maßnahme rechnen. Entweder weil wir keinen Kostenträger mehr finden, der das nicht mehr bezahlt, weil es zu lange dauert, oder weil halt was schief läuft und das einfach nicht mehr miteinander funktioniert. Und damit fehlt diese Sicherheit. Aber wir haben natürlich eigene Wohnungen, das sind wir als Christophorus Mieter dieser Wohnung. Daher können wir auch Wohnungen bekommen, weil dann der Vermieter eher wenig Risiko mit uns hat.
Was heißt mitmachen?
Sie müssen regelmäßig zu Terminen kommen. Sie sollten die Wohnung in einem Zustand halten, dass wir die Bausubstanz nicht massiv gefährden. Den Hilfeplan, den wir schreiben, wo klassischerweise, es kommt immer auf den Menschen, natürlich kommt es auf den Menschen immer darauf an, wie vielseitig oder was wir uns da überlegen oder was der Mensch an Hilfe braucht. Klassischerweise steht dann drin, er soll zur Schuldnerberatung gehen, dann machen wir mit dem zusammen einen Termin und den soll er auch wahrnehmen. Oder wir stellen fest, dass der Mensch seit Jahren keinen Arzt mehr gesehen hat und keine medizinischen Leistungen mehr. Der ist 60 Jahre alt, da kann ich davon ausgehen, wenn der vor mir sitzt, dass ich als Laie schon vieles diagnostizieren kann. Zumindest so ungefähr mal. Und denkst so, und das wird jetzt angegangen. Und das bedeutet aber nicht, dass wenn er einen Termin versemmelt, dass er dann rausgeschmissen wird. Bei einem kriegt er noch nicht mal eine Abmahnung dafür. Also das ist schon ein langwieriger Prozess, dass wir da rigide werden. Aber wenn der den Kontakt komplett abbricht, wenn ich mir in die Wohnung komme, kein Telefon, keine E-Mail, kein Brief mehr funktioniert, irgendwann ist diese Maßnahme nicht mehr zielführend. Und dann müssen wir sehen, dass wir einen Kostenträger haben, der das zahlt. Und das sind Steuergelder wiederum, die einfach dann anderweitig, und der hält uns einen Platz nicht frei. Der ist dann einfach besetzt. Und darum müssen wir dann schon gucken. Das ist im stationären Bereich analog genau das Gleiche.
Wie lange läuft denn so eine Maßnahme? Also es ist ja auch so, dass hoffentlich, also das Ziel ist ja, dass das dann irgendwann von alleine läuft und dann quasi man nicht die ganze Zeit gucken muss und irgendwelche Maßnahmen ziehen muss oder so. Wie lange läuft das?
In betreuten Wohnen ist es ein Jahr, 12 Monate. Das ist so die Regelzeit ungefähr. Genau, ist recht kurz, aber es ist auch ambulant. Wenn wir sehen, dass die Problematik größer ist, vielseitiger ist, schwieriger ist, dann muss er... empfehlen wir ganz klar einen stationären Bereich. Entweder erstmal, um dann als Übergang ins Ambulante zu gehen, oder einfach nur stationär und von dort aus dann in den, muss nicht Arbeitsmarkt sein, kann Arbeitsmarkt sein, es kann eine eigene Wohnung sein, es kann aber auch eine Hinführung zu einer anderen Hilfemöglichkeit sein, wenn man dann nach einem halben Jahr feststellt, dass es eigentlich hochgradig die Psyche ist, die diesen Menschen gerade beeinträchtigt, dann müssen wir halt andere Hilfemaßnahmen suchen mit ihm zusammen.
Das ist mega toll, dass es sowas gibt. Und also wie lange macht ihr das schon so in der Form?
Also Noah kann ich euch auch nicht ganz genau sagen, ist so 2-3 Jahre alt. 2 Jahre, schätze ich mal.
Aber das ist ja ziemlich jung.
Ja, das ist unser neuestes. Ja, das ist unsere absolut neueste Einrichtung.
Und dadurch, dass es so jung ist, würdest du sagen, das läuft gut?
Ja. Also es ist, muss ja zugeben, weil ich ja schon aus der alten Wohnungsnotfallhilfe komme und war ich sehr skeptisch gegenüber gerade die Zielgruppe, die sie sich rausgesucht haben. Sie haben sich als Zielgruppe ganz platt formuliert rausgesucht, die sonst nichts finden. Also die wirklich jahrelang in der Marktgarage geschlafen haben oder sowas. Und als die mir das so gesagt haben, habe ich gedacht, das ist
ambitioniert.
Und jetzt sehe ich da Menschen, die da einziehen, die schon fast aufblühen in dieser Wohnung. Ich meine, Wahnsinn, wie die ihre Sucht reduzieren können, wie die ihren Alltag bewältigen können. Das ist faszinierend. Ich war noch nie Gegner, das stimmt nicht. Aber meine Skepsis ist weniger geworden, so rum ist es.
Ja, toll. Und wie groß ist dieses Team?
Es ist ja nicht meins. Meine Einrichtung, muss ich ein bisschen mehr nachdenken. Die sind bei uns auf dem Stockwerk. Das sind insgesamt 3 Sozialpädagogen, wobei da auch schon welche gesplittet sind in so Wohnungsakquise und dann natürlich noch Verwaltungsleute im Hintergrund. Genau, also recht klein an sich.
Ihr wollt auch gerade sagen, das ist echt nicht viel Power, die da dahinter steckt für das, was sie schlussendlich erreichen. Das ist ja der Wahnsinn, mit 3 Personen dann sowas zu wuppen, finde ich schon.
Unsere Stelle hat auch nur 3.
Ja, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich finde ja soziale Einrichtungen total faszinierend, weil wirklich mit einem absoluten Minimum irgendwie wahnsinnig tolle und großartige Arbeit geleistet wird. Also ich fand es auch bei den StreetworkerInnen total faszinierend.
Genau, nur 3.
Ja, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Und für das, was da mit geleistet wird, das ist total faszinierend. Das macht mich komplett fertig. Aber wunderschön halt auch, irgendwie das so mitzuerleben, dass es aber müsste eigentlich auch nicht so laufen. Also es wäre ja viel schöner, wenn sie nicht irgendwie am absoluten Limit sind und mehr Menschen finanzieren könnten.
Das ist, glaube ich, der ganze soziale, medizinische Bereich ist absolut am Limit bei sowas.
Ja, sehr schade. Aber umso wichtiger, dass halt dann auch Ehrenamtliche am Start sind. Um jetzt mal wieder zurückzukommen auf unsere ZuhörerInnen, weswegen wir diesen Podcast überhaupt auch machen, um zu sensibilisieren für dieses Thema, aber halt auch, um direkt aufzufordern, weil es so wichtig ist, irgendwie auch zu unterstützen und dieses ganze Thema nicht einfach wegzuignorieren. Und ich meine, wir hatten es schon in unserem Vorgespräch, in der zentralen Beratungsstelle ist es jetzt nicht möglich, ohne soziale Ausbildung einfach einzusteigen und sich zu engagieren, weil dafür die Kapazitäten einfach nicht vorhanden sind. Dafür gibt es aber Einrichtungen wie die Wärmestube, die Streetworker oder auch die Suppenküche bei den Elisabeth-Schwestern. Und auch dort werden wir nochmal separate Podcast-Folgen aufnehmen, um euch diese Einrichtungen vorzustellen und euch darüber zu informieren, wie ihr euch dort auch ehrenamtlich engagieren könnt und wie diese Arbeit dann auch schlussendlich aussieht.
Du hast ja jetzt schon viel Erfahrung über die Jahre gesammelt und bist jetzt, ich will nicht sagen, du bist schon lange dabei, das klingt irgendwie voll abwertend.
Findest du?
Also es soll nicht abwertend klingen, aber hast du das Gefühl, dass die Wohnungslosigkeit in Würzburg so zugenommen hat?
Die statistischen Zahlen haben zugenommen, das stimmt. Aber unsere Angebote waren schon immer ausgebucht, nenne ich es einmal. Also das war weiterhin kein Problem, die voll zu kriegen. Ich finde aber schon, dass die Art der wohnungslosen Menschen hat sich ein bisschen gewandelt. Also wir hatten vor zwei Jahrzehnten noch viele Landstreicher, das waren ältere Männer, die umhergezogen sind, die auch Hilfe in Anspruch genommen haben, mal mehr, mal weniger. Manche haben sich lange das ausgesucht, wo sie dann hingehen und sind dann dort alt geworden. Und diese Generation gibt es nicht mehr. Die gibt es vielleicht noch, diese alte Generation, aber nicht mehr jetzt im klassischen Straßenleben. Die sind weg, also zumindest weitgehend weg. Die jüngere Generation, die nachkommt, ist sehr sprunghaft. Wir haben fast täglich auch in der Übernachtung eine neue Zusammensetzung von Menschen, was für unsere Mitarbeiter im Nachtdienst das unglaublich schwierig macht, jeden Abend eine neue Gruppe, die zusammengewürfelt ist, zu führen, dass das ruhig bleibt im Haus. Und die Problematik ist sehr vielschichtig geworden. Ich merke einfach seit so 10, 15 Jahren massiven Zuwachs an Konsum von Substanzen, die auch nicht klar sind, welche Substanzen das sind. Das wechselt sehr stark. Ist auch für uns schwierig dann im Umgang mit den Menschen, wenn wir die schwieriger einschätzen können. Und schwerste Suchterkrankungen verursachen einfach große Problematiken. Und da sind wir dann oftmals als Einrichtungen überfordert damit. Wir sind keine Suchthilfeeinrichtung, das muss man immer wieder sagen. Wir sind Wohnungsnotfallhilfe. Aber letztendlich sind wir die erst angegangene Stelle, weil viele Suchtkranke erstmal in diese hochschwelligen Suchteinrichtungen nicht reinkommen. Da brauche ich einen Sozialbericht oder ich muss einfach viel mehr vorher liefern, bevor ich dann eine Einrichtung einen Platz kriege, als jetzt bei uns erstmal. In der Wohnungslosenhilfe können wir sehr schnell aufnehmen. Auch die Antragsgeschichte ist da Gott sei Dank noch sehr, sehr einfach mit den Kostenträgern. Weil die Akuthilfe auch geleistet werden muss. Es ist ein Menschenrecht, ein Recht auf Obdach gibt es einfach und das muss eine Kommune leisten und darum ist es was, wo einfach dann wir halt da sind dafür.
Sind sich die Menschen, die zu dir kommen, sich ihrer Rechte bewusst?
Nein, dafür sind wir da. Das ist unsere Arbeit, die Rechte dieser Menschen durchzusetzen, ihnen klarzumachen, was sie für Rechte haben und die auch ja, ihnen so zu beraten und ihnen so zur Seite zu stehen, dass sie zumindest die grundsätzlichen Sachen in diesem System verstehen.
Sind die meisten Menschen dann positiv überrascht, wenn sie ihre Rechte dann erfahren?
Ja.
Ich werde jetzt nicht näher auf die rechtlichen Sachen eingehen, weil ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen, auch wenn ich es total faszinierend finde. Das ist so halt mein privater Kopf so ein bisschen. Gibt es denn noch was, was du gerne noch unseren Zuhörenden mitgeben wollen würdest, wenn sie sich jetzt zum Beispiel auch weiter informieren wollen oder sich doch engagieren möchten oder im Umgang mit wohnungslosen Menschen, gerade am Hauptbahnhof, wenn man akute Notsituationen sieht, gerade bei den Temperaturen, die jetzt gerade herrschen, also wirklich Minusgrade oder im Sommer bei großer Hitze?
Also es spricht sicherlich nichts dagegen, Menschen auch anzusprechen, aber nicht aufdringlich zu sein. So wie man selber angesprochen werden wollen würde, wenn man kurz mal denkt, oh, mir geht's nicht gut. Aber nicht aufdringlich sein und auch akzeptieren, wenn dieser Mensch Wünsche äußert, die nicht den eigenen Grad entsprechen. Und auch das Geld, das ich ihnen gebe, dann ist es weg, das Geld. Sie haben keinen Anspruch mehr drauf, was damit gemacht wird. Jeder Mensch darf selber entscheiden, was er dann damit macht. Die werden nicht bevormundet. Das sind Menschen, die diese Rechte auch haben und auch diese Würde haben. Zudem würde ich den Blickwinkel auf diese Menschen einfach nicht so von oben herab und sie sind selber schuld und sie sollen mal und das wäre doch mal gut und so und das ist doch wichtig, dann finde ich, man sollte sich da mal selber so sein Leben überleben, was man alles so falsch macht. Da denke ich so an das tägliche Joggen, das total wichtig wäre. Ich denke da an den Schweinebraten, auf den man eigentlich verzichten sollte. Auch an das ein oder andere Bier, das man mal zu viel getrunken hat oder vielleicht überhaupt trinkt. Also das ist gesundheitlich sicherlich nicht fördernd, könnte ich auch immer hinstehen und sagen, aber kein tägliches Joggen, kein tägliches, weiß ich nicht, Yoga
ja,
und Entspannungsübungen. Ach, Süßigkeiten gibt es ja auch noch, die sind ja auch ungesund. Genau, also immer so von oben herab, ich weiß es besser, das finde ich nicht gut.
Also auch einfach mal aufräumen mit den eigenen Vorurteilen.
Richtig, das wäre vielleicht ganz gut. Und dann hat man einen anderen Blick auf die Menschen und das vielen es einfach nicht gut geht und sie haben sich's nicht rausgesucht. Das ist keine freie Entscheidung gewesen bei fast allen Menschen. Keiner möchte so leben.
Das ist, finde ich, ein sehr gutes Schlusswort. Oder was das denkst du?
Ich dachte es mir auch gerade. Ich dachte so, boah, das ist doch voll das schöne Ende eigentlich.
Okay, damit beenden wir diese Folge. Danke, Herr Tiergärtner. Du hast uns einen wahnsinnig spannenden Einblick gegeben. Wir haben heute über die Christophorus-Gesellschaft gesprochen, die Kurzzeitübernachtung, über die zentrale Beratungsstelle, darüber, dass viele wohnungslose Menschen sich ihrer Rechte nicht bewusst sind und vor allem darüber, dass dieses Thema leider immer noch ein Randthema ist. Es fehlt an Verständnis, Reflexion und einer Begegnung auf Augenhöhe.
Ja, und ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo alles glatt läuft. Ich meine, wenn alles glatt laufen würde, wäre ja Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit gar kein Thema mehr.
Oder auch gar kein Randthema, so an und für sich. Und ich meine, also wir haben es ja gerade schon angesprochen, dass gerade auch im sozialen und medizinischen Bereich es sau viele Probleme gibt. Aber das ist halt natürlich, das können wir hier im Podcast nicht auffangen. Das ist ein ganz anderes Feld nochmal. Und genauso ist es halt auch nochmal ein anderes Feld, wie die Kommunen unterstützen. Weil, ich weiß nicht,
es ist irgendwie immer schwierig, über so Finanzierung und so zu reden. Wir haben auch schon ein bisschen vorhin darüber geredet oder ob es schon Einrichtungen gibt für Menschen aus der LGBTQ+-Community. Und bisher gibt es da in Würzburg noch nichts Konkretes. Aber was wir auch voll aus dem Gespräch mit Herr Tiergärtner mitgenommen haben, ist auf jeden Fall, dass kein Mensch dort abgewiesen wird, nur weil er sich jetzt mit einem anderen Geschlecht identifiziert. Und das finde ich voll schön, dass in diesen Einrichtungen einfach immer noch der Mensch an erster Stelle steht.
Man wird einfach nicht verurteilt. Also man wird einfach nicht vorverurteilt. Und ich finde, daran können wir uns alle einfach ein großes Beispiel nehmen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat da einen Bericht verfasst an den Deutschen Bundestag, wo nochmal ganz viel aufgelistet und erklärt wird. Das findet ihr dann in der Bio. Genauso wie den Link zur Christophorus-Gesellschaft, wo ihr natürlich auch spenden könnt. Und dort sind auch nochmal alle Einrichtungen gelistet. Falls ihr dann noch weitere Informationen braucht, schaut da gerne nach.
Und wir hoffen, wir konnten euch mit der Folge ein bisschen unterhalten und konnten euch auch informieren und konnten euch den Tag oder den Abend oder die Nacht versüßen. Und bis dahin.
Bis zur nächsten Folge. Hört auf jeden Fall wieder rein. Es bleibt spannend. Bis dahin.
Tschüss.